Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Wolters Klüver und mein Name ist Filippo Molina. Heute haben wir für euch eine ganz besondere Folge. Zu Gast sind nämlich Sonja Anton und Anna Huppert von Tech4Germany. Tech4Germany ist das Startup für die Bundesregierung. Und das hier ist der zweite Teil einer Co-Produktion mit unseren Mitstreitern von Recode Law. Den ersten Teil findet ihr auf deren Podcast Legal Tech Pioneers. Und jetzt genug der Vorrede und viel Spaß beim zweiten Teil.
Also für mich ist der Exit am Ende der Impact. Also wenn ich irgendwann mal nach Hause fahren kann und meine Mama oder meine Oma, die benutzen irgendein Produkt, an dem wir gebaut haben und die finden es einfach richtig gut und können es auch easy benutzen, dann kann ich, glaube ich, sagen, okay, geil, wir haben echt was geleistet, wir haben was verändert.
Fellows sind dann ja bei euch und gehen dann auch manchmal in die Ministerien oder gehen regelmäßig in die Ministerien. Denn die Fellows wissen dann ja schon, wie man mit Design Thinking arbeitet, aber die meisten Leute in Ministerien ja noch nicht. Und du meintest vorhin, dass ihr dann Workshops dort macht. Wie sieht das dann aus? Habt ihr dann einen ganztages Workshop mit den Ministerien und dann sind dann 100 Beamte und die lernen dann Design Thinking? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, super gute Frage. Also im Tech4Germany Fellowship sitzen wir immer extern in der Coworking Space und die Ministeriumsmitarbeiter kommen einen Tag die Woche hierher. Weil wir sagen, es hilft auch einfach mal räumlich, sich in eine andere Umgebung zu bewegen, um auch freier denken zu können. Und wir machen am Anfang ganz, ganz viele Workshops. Wir haben so eine Onboarding-Woche, in der wir Design Thinking, Agile-Workshops machen, aber auch, wie funktioniert die öffentliche Verwaltung, um einfach alle auf einen Stand zu bringen. Weil ich glaube, es ist ganz gefährlich für so einen gemeinsamen Prozess, wenn man unterschiedliches Vokabular hat und sich nicht richtig verständigen kann. Und wenn die einen sich dann ausgeschlossen fühlen, weil sie nicht verstehen, was ist ein MVP? Und die anderen fühlen sich ausgeschlossen, weil sie nicht wissen, was ist ein AL, ein Abteilungsleiter? Und so hat jede Gruppe so ihr eigenes Vokabular. Und um sicherzustellen, dass sie wirklich auch zusammenarbeiten können und eine gemeinsame Sprache finden, haben wir am Anfang eben sehr, sehr viele Workshops, in denen wir das erklären.
Also es ist auch ein gegenseitiges Lernen, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Wir sind weit davon entfernt, oder also es ist überhaupt nicht unser Anspruch zu sagen, wir sind jetzt die jungen Techies, die gehen da rein und wissen alles besser. Also die Techies profitieren genauso davon, in den Ministerien gearbeitet zu haben, weil das natürlich ein sehr exklusiver Einblick ist, den sie da auch bekommen und auch was ist, was einem, glaube ich, für so sein Allgemeinwissen und sein Verständnis als Bürgerinnen oder Bürger der Bundesrepublik Deutschland einfach weiterhilft.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil für viele, mich selbst inklusive, ist oder war die Verwaltung lange Zeit eine totale Blackbox. Und wenn man jetzt nicht zufällig in Berlin lebt oder Bekannte hat, die Ministerien arbeiten oder Eltern, die Beamte sind, dann hat man eigentlich keinen richtigen Einblick, wie funktioniert eigentlich eine Verwaltung und wie funktionieren so Verwaltungsprozesse.
Dann sieht man so ein Organigramm und ist noch
ja,
mehr verwirrt.
Ja, ist noch verwirrter, ja.
So 120 Ebenen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass die Fellows mal einen Einblick in die Verwaltung bekommen und da auch Leute kennenlernen und so die Realität der Verwaltung kennenlernen, um einfach ein ganz anderes Demokratieverständnis auch zu gewinnen.
Ja, ich finde noch vielleicht wichtig herauszuheben, dass ihr habt ja auch als Ziel, die Verwaltung bis 2022 digital zu gestalten. Und dann, oder das habe ich irgendwo
gelesen. So ein Endziel haben wir nicht.
Ach nee, habt ihr nicht? Das habe ich irgendwo gelesen.
Uns ist immer ganz wichtig zu sagen, die digitale Transformation ist ein unendlicher Prozess.
Genau, und das wollte ich eigentlich nochmal sagen, dass wenn die Leute an Tech4Germany denken, ist es nicht so, oh, wir haben ein Need, baut uns eine App, sondern es geht darum, Samen zu säen bei euch, die dann als Bäume weiterpflanzen und dann die Verwaltung digital von innen machen und diese Startup-Kultur mitnehmen.
Genau, und aus genau dem Grund haben wir uns Ende letzten Jahres auch dazu entschlossen, noch ein weiteres Fellowship-Programm ins Leben zu rufen, weil digitale Transformation auch einfach mehr ist als nur E-Lösungen. Es ist, wie gesagt, haben wir eben schon mal angesprochen, so dass auch oftmals die Arbeitsweisen und das Mindset in den Ministerien noch nicht ganz passgenau ist zu dem, was in der digitalen Transformation vonnöten ist, nämlich ein cross-funktionales Denken, ein Netzwerkdenken. Und deswegen starten wir jetzt in diesem Jahr das erste Mal Work4Germany. Das ist ein längerfristig angelegtes Fellowship und zielt genau darauf ab. Also wo Tech4Germany auch technische Kompetenzen in die Ministerien bringt, ist Work for Germany eher ein breiter angelegtes Programm und bringt vor allem methodische Kompetenzen in die Verwaltung. Und wir starten dieses Jahr mit 10 Innovations-Fellows, die aus der Privatwirtschaft kommen und so 3 bis 5 Jahre Arbeitserfahrung haben und auch jeweils an einen von uns identifizierten Innovationstreiber in den Ministerien angedockt sind und dort mit diesen zusammen ein bereichsübergreifendes Projekt neu aufsetzen, nämlich mit ganz neuen Methoden. Einfach aus dem Bewusstsein herausgewachsen, dass wir auch einen längerfristigen Kulturwandel in den Ministerien brauchen und wir glauben, dass wir das über eine längere Zeit noch hoffentlich, also fingers crossed, wie gesagt, ist der Pilotjahrgang, hinbekommen.
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ihr so ein bisschen das outgesourcete Digitalministerium seid, was es nicht gibt. Das wollte ja die FDP, glaube ich, vor, als es bei der letzten Bundestagswahl darum ging, wollten die das ja einführen, aber dazu kam es ja nicht. Und es gibt ja, Dorothee Bär macht das, glaube ich, im Bundeskanzleramt und Helge Braun ja ist ja irgendwie auch da so mit dann drin. Habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, also es ist ja was Positives, aber ich finde das ganz spannend, so diese Entwicklung zu sehen, dass es dieses Ministerium ja nicht gibt, aber dafür gibt es ja euch.
Also erstmal herzlichen Dank, dass der Anschein erweckt ist. Ein Riesenkompliment. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Anspruch derzeit an uns haben.
Die Hörer
mit
sehen,
den 2 Programmen.
Die Hörer sehen gar nicht, wie glücklich ihr wart, als Hendrik das gesagt hat. Das wollte ich nur nochmal sagen.
Aber um auch klar abzustecken, was wir machen, Digitalisierung umfasst noch so viel mehr als das, was wir machen. Es hat da auch ganz viel mit Policymaking zu tun, was wir natürlich überhaupt nicht leisten können. Aber was ich eine spannende Frage finde, die ich auch derzeit noch überhaupt nicht beantworten kann, aber mich verwundert manchmal ein bisschen der Aufruf, einfach ein Digitalministerium zu starten. Es scheint so als eine sehr angenehme, einfache Lösung, aber Digitalisierung ist halt einfach das Querschnittsthema und noch ein weiteres Ministerium neben die schon bestehenden aufzusetzen, in die alle Digitalthemen gezogen werden. Ich frage mich da immer, ob das richtige Mittel ist, um den Zweck zu erfüllen, dass Digitalisierung weiter vorangetrieben wird. Also großes Fragezeichen.
Ja, also würde ich auch völlig zustimmen. Ich glaube, das ist der viel bessere Ansatz zu sagen, wir versuchen das allen Leuten nahezubringen, wie Digitalisierung und die Mechanismen dahinter funktionieren. Denn am Ende muss es jeder können, genauso wie vielleicht irgendwo jeder mal hat lesen und schreiben lernen müssen, so muss jeder jetzt auch Digitalkompetenz erlernen. Und ich glaube auch, dass ein Digitalministerium da eigentlich der falsche Ansatz wäre.
Und Dorobert hat es auch mal ganz schön gesagt, dass es ja auch nicht geht, alle Digitalkompetenzen aus den anderen Ministerien rauszuziehen und in ein Digitalministerium zu legen, weil das natürlich wieder eine komplett abgeschottete Einheit wäre. Es geht ja nicht, dass wir eine Anzahl an analogen Ministerien haben und ein Digitalministerium. Also meine Meinung ist eigentlich, es gilt vielmehr darum, digitale Kompetenzen innerhalb der Ministerien aufzubauen und eine gute Koordination für alle Digitalthemen zu haben, die viel umfassender sind als das, was wir derzeit bearbeiten.
Und ihr arbeitet ja viel mit Ministerien zusammen und die Zusammenarbeit, also die Arbeit in einem Ministerium, wenn man ein Projekt umsetzt, das hat ja ganz, ganz viele Phasen. Da muss man das mit jedem AL, UAL, Referatsleiter absprechen. Wie umständlich ist das? Ich meine, wenn man ein Projekt umsetzt, muss man ja auch mit dem Datenschutzbeauftragten reden, dann kommt der Betriebsrat und so weiter. Wie ist das? Ist das gewöhnungsbedürftig oder macht das Spaß?
Ich glaube, wir haben aktuell das große Glück und den großen Luxus, dass wir davon gar nicht so viel mitbekommen, weil wir natürlich nur einen sehr kleinen Teil dieser gesamten Entwicklungsperiode von so einem Softwareprodukt abbilden, und zwar den Anfangsteil, wo du eher so die Ideation hast und die Prototypentwicklung. Und unser Ziel ist immer, dass es danach auch in die Umsetzung kommt. Deswegen ist Umsetzbarkeit auch eines unserer Kernkriterien, nachdem wir Projekte auswählen. Das heißt, wir schauen schon am Anfang, gibt es da ein Budget, gibt es Verantwortliche, gibt es eventuell sogar schon einen Rahmenvertrag, den man nutzen kann, über den man es dann ausschreiben kann. Aber das liegt eigentlich dann immer in der Verantwortung des Ministeriums, das auch weiter voranzutreiben, dass es in die Umsetzung kommt. Und was uns noch ganz wichtig ist, neben Impact und Umsetzbarkeit, ist auch dieses dritte Kriterium der Offenheit. Also Wir schauen immer, dass es in diesen Projekten einen gewissen Gestaltungsspielraum gibt, um eben auch nutzerzentriert arbeiten zu können. Das heißt, Projekte, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind und wo es eigentlich schon Lastenheft gibt und es gibt schon eine Ausschreibung, da kann man nicht mehr viel dran ändern. Und wenn man da jetzt noch einen nutzerzentrierten Prozess durchmacht und dann merkt man, okay, eigentlich wollen die Nutzer was ganz anderes, gibt es nicht mehr so richtig die Möglichkeit, das noch zu verändern. Deswegen schauen wir, dass wir Projekte nehmen, wo der Gestaltungsspielraum noch relativ groß ist und wo wir dann im Nachgang an das Fellowship die Lösung auch allen zur Verfügung stellen können. Weil viele der Lösungen, an denen wir arbeiten, sind häufig nicht nur für das eine Ministerium relevant, sondern sind einfach ressortübergreifend relevant. Und wir haben das letztes Jahr in dem Fellowship gemerkt, dass nach der Abschlussveranstaltung, wo 400 Leute aus allen Ministerien da waren und einfach mal gemerkt haben, was so für Digitalisierungsprojekte in den einzelnen Häusern laufen, dass danach ganz viele auf uns zugekommen sind und gesagt haben, oh, können wir die Doku haben? Und ach, das genau daran arbeiten wir eigentlich auch gerade und es würde uns total helfen, wenn wir darauf aufbauen könnten. Und deswegen schauen wir als Kriterium, dass es Projekte sind, wo wir danach auch alles veröffentlichen können, um eben auch nachgenutzt werden zu können.
Aber bei der Umsetzbarkeit von Projekten, also sowohl euren internen Projekten und auch in Projekten in Ministerien, ist das Problem der Finanzierung ja oft ein großes Ding. Es geht ja immer, Sie haben die Frage, habe ich die Planstelle, um das umzusetzen? Wie finanziert ihr euch und wie läuft die Finanzierung in Projekten? Sitzt da das Geld locker in den Ministerien für Digitalprojekte oder ist es nicht so?
Also seit Ende letzten Jahres sind wir über eine zentrale Zuwendung aus dem nachgelagerten Bereich des BMIs, des Bundesinnenministeriums, finanziert. Und die Projekte sind alle von den jeweiligen Projekten oder Projektpartnern finanziert. Das heißt, die müssen in ihrem Haushalt das jeweilige Budget für das Projekt eingeplant haben. Und ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass das Geld da locker sitzt oder nicht locker sitzt. Ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, was für eine Priorität das Projekt auch hat. Also ob das Teil der größeren Digitalisierungsstrategie dieses Hauses ist oder ob das eher ein kleineres Projekt ist, kommt auch häufig darauf an, wie hoch sowas angesiedelt ist. Also häufig, wenn ein Staatssekretär da dahinter steht und sagt, ich will das unbedingt und das macht Sinn, dann wird auch das Budget häufig verfügbar sein.
Und das geht auch kurzfristig? Oder wie lange dauert es von der Finanzierung bis zur Projektumsetzung? Also das kann man wahrscheinlich nicht pauschal sagen. Aber wie läuft da der Prozess ab?
Häufig im Ministerium, wenn mich nicht alles täuscht, wird der Haushalt ja ein Jahr vorher gemacht. Das heißt, wir schauen schon bei den Projekten, sind das auch Projekte, wo schon Geld im Haushalt für eingestellt wurde, das heißt, wo schon ein Budget da ist. Weil ansonsten, wenn wir da jetzt ansetzen und wir machen total tolle Pläne, was man alles machen könnte und dann muss erst Geld im Haushalt beantragt werden und dann muss es erst ausgeschrieben werden und dann muss erst ein Partner gefunden werden, dann dauert es einfach sehr, sehr lange, bis es in die Umsetzung kommt. Und das versuchen wir so ein bisschen dadurch abzufangen, dass wir schon schauen, gibt es schon Geld im Haushalt, wurde schon was eingestellt und gibt es eventuell auch schon Rahmenvertragspartner, mit denen man arbeiten könnte.
Und wie ist das auf der anderen Seite? Also die Fellows, die bei euch dann dabei sind, werden die einfach angestellt oder kriegen die irgendwie eine pauschale Summe oder kommen die gar nichts? Machen die das alles ehrenamtlich?
Das ist doch für den Staat.
Das ist für Karma.
Nein, die Fellows, die werden von uns bezahlt. Also die Fellows werden von uns angestellt, nicht von den Ministerien und die kriegen ein ganz normales Gehalt. Es ist nicht ganz so groß wie das, was sie in der Privatwirtschaft verdienen würden. Das heißt, viele machen es schon auch aus der Überzeugung und vor dem Hintergrund, dass sie wirklich was verändern wollen, Impact haben wollen. Und die kriegen immer, ich glaube, 1400 Euro netto im Monat. Das heißt, genug, um hier ein Leben in Berlin zu bestreiten. Viele kommen ja auch aus ganz Deutschland. Viele haben noch eine Zweitwohnung in ihrer eigentlichen Stadt. Also genug, um die Lebenskosten zu covern.
Es war vielleicht noch die Frage, wenn ich bei Tech for Germany mitarbeiten wollen würde, muss ich ja in Berlin sein?
Als Mitarbeiter ja, als Fellow nicht unbedingt. Aber du musst die Bereitschaft haben, für das Fellowship die 3 Monate hier hinzuziehen.
Sind das denn dann nur Techies oder was für Leute kommen dann zu euch?
Die Fellows sind immer super interdisziplinär aufgestellt. Und das ist auch einer der Punkte, der uns so wichtig ist, wirklich zu zeigen, dass so ein interdisziplinäres Team auf Digitalprojekten einen riesen Mehrwert bietet. Also ich zum Beispiel habe Psychologie studiert, habe also überhaupt keinen Tech-Hintergrund im klassischen Sinne und weiß noch im ersten Jahr in dem Projekt, in dem ich war, wurde ich von den Digitallotsen vom IT-Dienstleister des Bundes gefragt, naja, wieso haben wir hier, also was machst du als Psychologin in einem Digitalprojekt? Und das Verständnis dafür, wieso man Soziologen, Psychologen, Designer überhaupt in so einem Digitalprojekt braucht, ist häufig noch nicht so ganz da, weil das teilweise auch Tätigkeitsprofile sind, die es in der Verwaltung gar nicht gibt. Also versuch mal in einem Ministerium Designer zu finden. Es wird sehr schwer.
Und hat er nicht im Endeffekt bei der Abschlussveranstaltung genau das hervorgehoben, dass das so toll war?
Ja.
Interdisziplinarität des Projektes.
Aber ja. Es ist ja auch klar, wenn Nutzerzentralität nicht das Kernziel ist, dann kümmert man sich ja nicht um die Psychologie und man kümmert sich nicht um das Design. Das ist ja User Experience at its best.
So. Genau, also wir suchen natürlich nach interdisziplinären Profilen, aber nichtsdestotrotz muss in jedem Projekt ein Programmierer und ein UX-UI-Designer dabei sein. Und dann suchen wir noch nach sehr speziellen Profilen, je nach Projekt.
Und auch immer ein Produktmanager. Das ist auch eine Rolle, die immer sehr, sehr wichtig ist.
Okay, dann, wenn ich jetzt ein Zuhörer bin und denke, boah, Tech for Germany ist ja mega krass und das ist meine Berufung, jedenfalls für die nächste Zeit. Wo melde ich mich dann?
Dann schau auf unsere Webseite www.techforgermany.org.
Das packen wir auch in die Shownotes. Ne?
Natürlich.
Und dort könnt ihr euch ab dem 17. März bewerben. Ihr könnt aber auch jetzt schon Interesse anmelden und dann geben wir euch Bescheid, sobald die Bewerbung losgeht.
Und wenn ich jemand bin aus einem Ministerium oder irgendeiner Behörde und denke, ja, ich habe da ein Projekt, das ich gerne umsetzen würde, schicke ich das an den Weihnachtsmann? Oder?
Also auf allerersten mal bei Twitter und bei LinkedIn folgen und dieses Jahr gucken, was wir für tolle Sachen umsetzen und dann dieses Jahr schon, ab November sich auf jeden Fall bei uns melden, weil die Projekteinreichungsfrist für Ministerien ist schon abgelaufen. Wie gesagt, wir hatten 70 Einreichungen und sind jetzt schweren Herzens dabei, uns für ein paar zu entscheiden.
Vielleicht fürs nächste Jahr.
Genau.
Und ein kleiner Ausblick bezüglich Tech for Germany und euch. Also wo seht ihr euch so in 5 Jahren? Beide? Müsst ihr auch nicht beantworten. Vielleicht Tech for Germany. Gibt es noch in 5 Jahren?
Ja, selbstverständlich gibt es noch in 5 Jahren. Also außer die Verwaltung ist in 5 Jahren so digital, dass wir sagen, wir brauchen das Programm nicht mehr, wird es Tech for Germany mit Sicherheit auch noch in 5 Jahren geben.
Dann kommt ihr sonst in die Justizverwaltung, denn da dauert das mindestens noch 10 Jahre.
So ist das.
Und ich glaube, zum einen, wie gesagt, wir hatten 70 Projekteinreichungen. Wir hatten bei Work for Germany auf diese 10 Stellen über 120 Bewerbungen. Bei Tech for Germany steht die Bewerbungsphase für Fellows ja noch aus. Wir fürchten uns schon fast ein bisschen vor dem Zulauf. Ich glaube, da wird es noch lange, lange Bedarf geben. Wie gesagt, digitale Transformation ist an sich unendlich. Es wird immer, selbst wenn wir jetzt ein Projekt initiieren, das tatsächlich umgesetzt wird, ist es durchaus möglich, dass in 5 Jahren das Ministerium nochmal auf uns zukommt und sagt so, in den 5 Jahren hat sich total viel verändert, technologisch, von den Nutzerkenntnissen, von den Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer könnt ihr nochmal drauf gucken. Und vielleicht auch noch als anderer Indikator, wie gesagt, wir suchen dieses Jahr bei Tech for Germany nach 30 bis 35 Fellows. Es gibt ähnliche Programme auch in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel nehmen, ich meine sogar zweimal im Jahr, bis zu 100 Leute daran teil. Und in den USA sind es die Presidential Innovation Fellows. Das ist auch eine viel größere Zahl. Also was wir auch immer merken, es besteht der Bedarf der digitalen Transformation in den Ministerien. Was aber auch besteht, ist einfach eine riesige Menge an Leuten unserer Generation, die sagen, wir wollten eigentlich immer schon mal was mit Politik machen. Das ist total spannend, der Impact, den man hat, das Wissen, das man dann auch mit nach Hause nimmt, auch so der gewisse Stolz, irgendwie da was bewegt zu haben. Aber es gibt derzeit noch keine Strukturen, in denen ich mir vorstellen könnte, länger zu arbeiten. Und dafür sind wir natürlich ein ideales Projekt, um mal so 3 bzw. 6 Monate in die Verwaltung zu schnuppern. Also es gibt Bedarf auf beiden Seiten und von daher sind wir da super optimistisch, dass wir in 5 Jahren noch hier sitzen und ich hoffe, dass ich immer noch neben dir sitze, Sonja.
Oh, ich hoffe auch, dass ich noch neben dir sitze.
Wir würden jetzt gerne die Folge komplett abbrechen, weil das ein gutes Ende war.
Aber ihr dürft auch wiederkommen, dann können wir nochmal.
Ja, sind
wir ihr habt da ziemlich gut den Zeitgeist getroffen. Was ich mich eben noch gefragt habe, wir sind jetzt zwar im Ausblick, aber wir sind ja hier in einer Startup-Mentalität und bei einem Startup, das hatten wir so im Vorgespräch schon mal besprochen, in einem Startup ist es ja so, dass man am Ende von dem Ganzen hat man ja einen Exit. Da zahlt man sich aus und dann macht man das wegen des finanziellen Erfolges. Dafür zahlt man dann aber seine Lebenszeit. Man opfert da alles, man stellt dem alles unter, man ist halt Gründer. So, bei euch ist es so, ihr werdet nie einen Exit machen, ihr macht okayes Geld, aber steckt trotzdem viel Arbeit rein. Also wie macht man das mit der Work-Life-Balance, wie läuft da die Motivation und ist das sehr anstrengend?
Also für mich ist der Exit am Ende der Impact. Also wenn ich irgendwann mal nach Hause fahren kann und meine Mama oder meine Oma, die benutzen irgendein Produkt, an dem wir gebaut haben und die finden es einfach richtig gut und können es auch easy benutzen, dann kann ich, glaube ich, sagen, okay, geil, wir haben echt was geleistet, wir haben was verändert.
Ja, ich habe, glaube ich, so ein bisschen eine abstraktere Antwort, dass ich, also ich weiß, man spricht immer so von Startup-Mentalität, aber was ist eigentlich Startup-Mentalität? Also natürlich, wir sind alle irgendwie junge Leute, wir sind jetzt gerade ein Team, wir sind zu zehnt, wir dürfen Homeoffice machen, also das ist ja alles schön und gut, aber ich glaube, wir sitzen alle nicht hier, weil wir halt ein Unicorn werden wollen. Wir sind, wie gesagt, staatlich finanziert, wir sind nicht profitorientiert und das trägt natürlich auch zu einer anderen Unternehmenskultur irgendwie bei. Es geht uns allen um diesen Impact und es gibt derzeit diesen Begriff des Zebras, was halt ein neues oder ein Begriff ist, der neben Unicorn steht, und zwar Unternehmen, die halt die gemeinwohlorientiert sind. Und ich glaube, da ordnen wir uns ganz gut ein und was die Arbeitszeit angeht, arbeiten wir, glaube ich, nicht mehr als andere Leute in unserem Alter in Startups oder in anderen Berufen auch. Also, und haben aber dafür halt diesen Impact, der, kann ich nur von mir sagen, schon echt einfach wahnsinnig glücklich macht und es ist super cool, was zu bewegen.
Wir haben hier eine kleine Podcast-Kooperation zwischen Record und dem Legal Tech Lab Cologne. Und in unserem Teil, in unserem Podcast, stellen wir immer am Ende zwei Fragen. Und zwar, die erste Frage ist, wenn sich jemand für dieses Thema EU-Government oder auch Startup interessiert, habt ihr da eine Literaturempfehlung oder einen Podcast oder vielleicht auch irgendein Buch, was ihr selbst persönlich momentan lest, was euch sehr inspiriert? Habt ihr da irgendwas?
Ich beantworte die Frage noch mal ein bisschen abstrakter. Und zwar, ich würde, was unsere Unternehmenskultur betrifft, sehr Starting a Revolution von Naomi Ryland und einer weiteren Co-Autorin, deren Namen mir gerade nicht einfällt, empfehlen.
Suchen wir nach, packen wir auch in die Shownotes.
Ansonsten, was mir noch einfällt, zwei Bücher, die ich total inspirierend finde, ist einmal Digital Transformation at Scale von Andrew Greenway, Mike Bracken und ein paar anderen. Die haben Ähnliches. Die waren eigentlich die Vorreiter und haben den Government Digital Service in England aufgebaut und die sind mittlerweile 800 Mann stark und haben wirklich die digitale Transformation in der englischen, britischen Regierung total vorangetrieben die letzten 10 Jahre. Super Buchempfehlung. Das zweite Buch, was ich empfehlen kann, ist von den Code for America Labs. Das heißt Beyond Transparency. Da geht es sehr viel um dieses Thema Open Data, Open Government und die berichten wirklich, das sind so verschiedene Case Studies und die berichten auf Staatebene, auf Federal Ebene, was sie gemacht haben, um Open Government voranzutreiben.
Okay, und falls die Hörer nicht genug bekommen können von Tech for Germany, es gibt sogar auch einen Podcast vom High Podcast von Christoph Käse, dort wart ihr ja auch zu Gast. Da wird sich viel überschneiden, aber vielleicht ist das auch spannend für den einen oder anderen. Und ihr habt es gleich geschafft. Die letzte Frage ist noch, wir leben ja auch ein bisschen von Empfehlungen und von unseren Gästen. Hättet ihr eine Person, wo ihr denkt, oh, die könnte im nächsten Podcast auftreten oder...
Also wenn ihr euch weiter in dem Thema E-Government, Open Government, wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, kann ich euch sehr Adriana Groh empfehlen. Die ist bei der Open Knowledge Foundation und leitet dort den Prototype Fund. Und der Prototype Fund ist eine Möglichkeit, um eigentlich sehr agil Fördermittel an Leute zu vergeben, die damit Open-Source-Projekte weiter vorantreiben und auch für die Verwaltung Software umsetzen. Sehr, sehr spannend.
Ja. Anna und Sonja, vielen Dank, dass ihr da bei uns wart.
Wunderbar.
Ja, danke, dass ihr bei uns wart und danke, dass ihr euch auf die Kooperation eingelassen habt.
Wunderschön, war super, oder?
War super.
Ja?
Könnt ihr euch noch eine Mate mitnehmen?
Wir gehen gleich noch einen Kaffee trinken, ja, oder so, wenn du Zeit hast. Perfekt.
Ja. Danke.
Vielen Dank.
Bis dann.
Danke für eure Zeit.
Tschüss.
Bis dann. Bis zum nächsten Mal.